Claudia, ja. Ich habe den Arbeitsplatz vom Schneidereit, unserem alten Entwicklungsleiter, abgebaut.
Ach so, ja.
Weißt du,
ja.
Was der unterm Schreibtisch hatte?
Nee.
Da stand so ein Desktop. Erinnerst du dich vielleicht? Der hatte immer zwei Rechner und am Schreibtisch war immer nur ein Monitor.
Stimmt, da hatte ich mich auch mal gewundert, ja.
Ja, da lief eine vorher immer Workstation drauf.
Okay.
Da drin ein XP-Client.
Was?
GLHV3, sagt dir das was?
Nee.
Gut.
Ausgemacht, ne?
Auf jeden Fall läuft der nicht mehr. Gut. Noch hat sich keiner beschwert.
Okay.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal, ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Die IT wieder.
Ja, die IT wieder. Wir kennen es alle. Irgendwelche Clients unter irgendwelchen Schreibtischen, die irgendwelche Dinge machen.
Vornehmlich XP. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, wobei, nein, bestimmt nicht.
Na,
ich habe auch schon geheime VMs gefunden.
Meine Vermutung ist, dass mit XP und Windows 7, das war so die erste Zeit, wo irgendwelche Leute angefangen haben, Zeug zu automatisieren.
Möglich.
Wir werden es nie erfahren. Denkt aber bei jeder XP-Kiste, die ihr abschaltet, die immer könnte möglicherweise etwas Unternehmenskritisches gemacht haben. Damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 17 vom 28. September 2022. Eine neue Folge vom Wartungsfenster. Mit mir dabei
die Claudia.
Genau, und ich bin der Patrick. Glück auf. Hallöchen.
Hi.
Wir haben immerhin schon 21 5-Sterne-Bewertungen.
5-Sterne-Bewertung. Genau. Wer hört uns denn so?
Also, ich meine, keinen blassen Schimmer.
Würden wir uns hören?
Naja, ich muss ja jede Folge irgendwie durchhören, um irgendwie rum. Ach nee, wir schneiden ja nicht, Entschuldigung. Habt ihr nicht gehört?
Ja, ist ja alles live sogar.
Nee, ich war ganz erstaunt, als ich am Wochenende über 21 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes gestolpert bin. Ja, genau.
Danke.
Vielen Dank dafür und schön weiter 5-Sterne-Bewertungen verteilen, weil das hilft ja, diesen Podcast zu finden. Es hat mich aber auch direkt zu der Überlegung gebracht, ob wir vielleicht mal Merch anbieten sollten. Hoodies, Kaffeetassen. Lasst mal einen Kommentar da, ob ihr sowas kaufen würdet. Wenn
es genug Leute
sind, würden wir uns um den Rest kümmern. Das soll natürlich jetzt ehrlich gesagt nicht dazu dienen, dass wir Geld damit verdienen, aber ich fände das schon ziemlich cool, wenn du zum Kunden kommst und statt unserer typischen ML-Network-Tassen dann auf einmal Wartungsfenster-Tassen
da findest. Ich glaube, der eine oder andere Kunde würde die tatsächlich, ja, mir fallen so 1, 2, 3 ein.
Ja, die normalen Kunden kriegen zu Weihnachten dann ML-Network-Tassen, die besonderen Kunden kriegen dann
genau.
Merch von uns.
Die besonderen.
Ja, genau. Ja. Wir haben eine Menge ganz besonderer Hörer und neulich bekam ich über Telegram eine Frage und zwar fragte ein Hörer, wo er denn diese Private Enterprise Number herkriegt, die man so in seine PKI einpflegen soll. Und ich dachte mir, oh,
wir hatten das mal erwähnt, ne?
Genau, da hatten wir dann aber wahrscheinlich dummerweise den Link vergessen, sonst hätte der liebe Thomas nicht gefragt. Und ich dachte, ja, ist ja einfach, ne? Hab ihm schnell den Link rausgesucht, per Telegram rübergeworfen. Und abends bekam ich dann eine E-Mail von Steady. Und da hat uns jemand ein wenig Geld über den Zaun geworfen. Vielen Dank dafür. Ich war mal wieder geflasht, weil ihr könnt uns ja per PayPal und per Steady unterstützen. Und sagen wir es mal so, dieser Podcast kostet auch ein klein wenig Geld so für Hosting und so weiter und Technik. Und was wir da halt bekommen, stecken wir halt auch immer wieder direkt da rein. Deswegen ganz herzlichen Dank dafür und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das per PayPal und per Steady tun. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, wie ist es denn dir die letzten zwei Wochen in diesem herbstlichen Köln ergangen?
Es ist wirklich arg verregnet im Moment, ne? Wir haben uns das ja gar nicht mehr gewöhnt. Ist ja so. Und jetzt ist man auch in einem Alter, wo man das direkt in die Knochen schießt. Nein. Wir haben uns hier vor ein paar Wochen noch beschwert, dass es so warm ist und dass wir hier mit dem Ventilator sitzen und uns gar nicht bewegen können. Jetzt ist es halt zu kalt.
Genau, aber jetzt fängt dann wieder die dunkle Jahreszeit an, wo man viel lesen kann, viel lernen kann.
Du willst jetzt doch nicht etwa wieder irgendwelche Prüfungen andeuten, die wir machen müssen. Wir haben doch gerade erst eine.
Das muss jetzt für die nächsten Jahre erstmal reichen, ne?
Ja,
Ja, ich befürchte, Microsoft sieht das anders.
Ach so, Microsoft-Prüfung. Nee, die machen ja Spaß. Das ist ja was anderes.
Ja, wir hatten das ja mal, wir hatten das im Podcast ja angedeutet, dass wir uns durch so einen HPE-Exam mal wieder durchquälen mussten für unseren Partnerstatus, den wir auch schön für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr, Financial Year 23, ist das ja eingesackt haben.
Ja, also ich kann da kaum umhin mein Genervtsein zum Ausdruck zu bringen, aber ja.
Also diese Prüfung hat es ja wirklich auf mehreren Ebenen in sich gehabt. Also kurz zum Kontext, als Dienstleister hat man dummerweise auch manchmal die Herausforderung, dass man Prüfungen für Partnerstatus von bestimmten Herstellern machen muss. Das ist ja erstmal kein großes Drama. Mhm. Das gehört halt zum Business mit dazu. So war es dann auch dieses Jahr mal wieder, dass wir für HPE, also HPE Enterprise, so eine lustige Prüfung machen mussten und dachten uns, ja, okay, komm. Ne, man klickert sich dann da durch so eine Seite durch und findet dann heraus, okay, irgendwie diese eine Prüfung muss ich machen. Mhm. Und dann haben wir die uns auch gebucht.
Dazu gesagt, wir haben uns es ja nicht nehmen lassen, eine Stufe nach oben zu gehen. Also wir hätten ja eine bestimmte gebraucht.
Da kommen wir ja gleich zu.
Ja, ja, okay.
Dann haben wir uns diese Prüfung halt auch gebucht und hatten uns dann auch einen Study Guide dazu besorgt. Ganz konkret hätten wir machen sollen ein HPE ATP, was ist nochmal ATP?
Accredited Technical Professional.
Okay, das ist so eine Intermediate-Zertifizierung.
Ja, also die Einsteiger.
Ja, genau. Hybrid IT Solutions, V2, wir hatten eine V1, wir brauchten diese V2. Mhm. Und da wir beide auch ein Master ASE, das ist dann, glaube ich, der Accredited Systems Engineer, beziehungsweise der Master
Solutions Engineer.
Whatever.
Solutions Expert, was reden wir?
Egal. Auf jeden Fall die rechts unten Zertifizierung aus dem technischen Umfeld von HPE.
Ja.
Und dann haben wir einen Shortcut gefunden, dass wir eine Prüfung machen mussten, und zwar die HPE S57. Designing HPE Hybrid IT Solutions.
Wir klingen ein bisschen unbescheiden, wenn wir sagen, wir haben die unten Rechtsprüfung. Aber ja, wir haben tatsächlich die unten Rechtsprüfung.
Ja, wir haben HP durchgespielt.
Haken dran, weiter. Genau, wir haben HP durchgespielt.
Haben wir gebucht. Kostet richtig Geld, irgendwie 248 € inklusive Steuern. Mhm. Dürfte jetzt aufgrund des Dollarkurses sich nochmal erhöhen?
Ja gut, mit dem Master ASE. Übrigens von manchen Kunden abgekürzt, weil HPE Master ASE als Hase.
Masterhase.
Mhm. Masterhase. Ich will niemanden angucken. Aufgrund dessen hatten wir natürlich, man kriegt natürlich dann Vergünstigung bei.
Ja, das bei ist dann HP. Wieder so selbstverwahrt. Ja, genau, du kannst dann halt, ne? Im HPE Press Shop kannst du dann Voucher kaufen für reduziert und die dann halt bei Pearson View einlösen. Mhm. So, Prüfung gebucht, Study Guide besorgt. Und was haben wir dann getan? Das, was du besonders.
Prokrastiniert?
Wochen und Monate lang rumprokrastiniert. Bedingt dadurch.
Das können wir besonders gut.
Erste Seite aufgeschlagen und schon direkt am Gähnen gewesen. Ne?
Ja.
Wenn die erste Grafik schon nicht zum Text passt, das lässt dann auf die Qualität auch dieses
Study Guides. Gerade bei den Prüfungen, die gar nicht so technisch sind wie die hier, ist das schon mal furchtbar.
Ja, genau. Also ne, Study Guide, war ziemlicher Mist, aber da muss man sich dann halt ein bisschen durchfräsen. Problem dabei, der war halt, ich sag mal, wenig technisch. Ne? Also,
ja. Also erstmal verglichen mit. Du hast ja die Sparten sonst noch Netzwerk, Server, Storage. Und ich konnte das jetzt halt sehr gut vergleichen, auch mit den entsprechenden bei Netzwerk. Bei Storage habe ich ja nur den Einsteiger, aber ist aber mal Netzwerk. Verglichen damit war das halt wirklich echt untechnisch. Das war halt so hauptsächlich Pre-Sales-Kram. Ne? Also
genau.
Wenn ich im Vergleich sehe, so ein Networking ASE, da hast du halt reichlich an seitenweise CLI-Befehle, wie du
irgendwas konfigurierst.
Genau, wie du irgendwas konfigurierst.
Da war dann eher so, ne, der Kunde möchte bunte Bilder.
Genau, er hat hier OSPF, hat eine Area 0 und er braucht jetzt das und das und wie machst du das?
Achso, ja, genau, das war beim Networking.
Ja,
genau.
Das war Networking.
So, bei diesem Hybrid-IT, das ist dann eben nicht nur, dass das auf eine bestimmte Sparte, also es ist jetzt, ne, Storage, es ist Server, es ist Netzwerk, nein, ne, für HP oder HP ist ja alles Hybrid. Es deckt also von jedem ein bisschen ab. Das macht es aber nicht einfacher.
Das macht es aber auch oberflächlicher.
Das macht es total oberflächlich. Und das ist halt, naja, wie soll ich sagen, das ist halt immer nur so Eunuchentum, ne?
Was?
Ja.
Das musst du mir erklären.
Theoretisch, ne, weißt du, wie es geht, aber praktisch
Ach so, praktisch hast du noch keinen Handschlag getan und wenn das Ding vor dir steht, weißt du immer noch nicht, wie du es mit
genau. nimmst. Also ja, ganz, das ganz stark, also an Pre-Sales ausgerichtet, ne? Also ne, der Kunde möchte dies, der Kunde möchte jenes. Zu welchem Produkt im HPE-Portfolio muss er denn dann greifen? Mhm. So, und damit fing das dann, damit wurde es dann noch schlimmer. Weil das Ding ist einfach unglaublich schlecht gealtert. Ne? Dieser Study Guide ist aus 2019, wir haben jetzt 2022. Mhm. Mhm. Ich muss mich mit 3PAS beschäftigen, mit Nimble beschäftigen. Mhm. Die sind beide tot bei HPE. Mhm. Und ich glaube, du hattest so ein Ding mal bei deinem Master
ASI für Networking. Die allerletzte Prüfung beim Master ASI war genau das. Da ging es nämlich um den SDN-Controller von HP. Kennst du? Sag ruhig nein, weil nein, das ist schon seit, weiß ich nicht wie viele Jahren, End of Life. Auch zum Zeitpunkt, als ich die Prüfung gemacht habe, war das Ganze schon, ich glaube, 1,5 Jahre oder 2 Jahre End of Life. Gab es einfach nicht mehr. Also ja, der SDN-Controller von HP, da ging es, und ausschließlich darum ging es in der allerletzten Prüfung für den Master ASI Networking. Ja.
Ja gut, dann war da noch so, ne, viel Simplivity. Also man muss sich diese Spannbreite mal vorstellen. Ne? Dann kam noch Simplivity, hatten sie noch. Mhm. Und dann Poliant Gen 10 sind sie drauf rumgeritten. Mhm. Irgendwie Superdome Flex, wo ich auch dachte, wieso kommen die denn jetzt mit Italium-Kram um die Ecke, weil ich dieses Flex erst überlesen hatte. Ich denke ja bei Superdome immer an ne, die großen PR Risk und die Italium. Nein, das ist halt irgendwie so x86-Zeug im unter dem Superdome-Label. Ja, Flex Fabric, Aruba, irgendwie alles mal angerissen und VDI und also irgendwie ja, aber wirklich, fürchterlich.
Wirklich untechnisch. Ne? Also im Sinne von, Kunde hat die und die Situation, welchen Switch empfiehlst du denen oder welche, keine Ahnung,
genau.
Lösung.
Dann haben wir die Prüfung ja, glaube ich, noch einmal geschoben um eine Woche. Also ja. Du hast sie geschoben. Ich war im Glauben, ich hätte sie geschoben, aber ich habe wahrscheinlich das Checkout vergessen zu klicken.
Ja, der ist aber auch, da muss man scrollen, um den zu sehen.
Naja, Fakt ist, am Tag vor dem eigentlich von mir gedachten Prüfungstermin dachte ich mir, ja, guckst du bei Pearson View mal eben rein. Ich denke so, keine upcoming Exams. Und dann gucke ich in so meine Exam-History und dann steht da bei der Prüfung so, expired. Ich so, Moment mal, schnell geguckt. Nee, tatsächlich keine Mail bekommen. Mhm. Bei dir war aber alles richtig. Naja, also die ersten 250 Euro in Sand gesetzt. Dann schnell die Prüfung nochmal gebucht. Schmerz.
Ja. Ja, wobei ich ja auch nicht im ersten Anlauf machen konnte, die Prüfung.
Ja, war also, ne, wir sind nicht ins Testcenter gegangen, sondern wir haben das schön hier aus dem Office proctored gemacht. Ne? Also,
muss man erklären, glaube ich.
Genau, also früher war es ja so, musstest halt immer ins Testcenter rennen für so eine Prüfung. Da wird dann halt geguckt, ob du auch wirklich der bist, der du vorgibst zu sein. Ne? Sprich so Ausweiskopie oder Ausweis plus irgendein zweites Dokument. Dann wurden Fotos gemacht, dass sie nicht noch Fingerabdrücke genommen haben und DNA-Proben war alles. Dann wurde es in einen Raum gesetzt, der Kamera überwacht war, dann musstest du dieses XM da durchklicken. Zu Zeiten von Corona war das natürlich schwer möglich und deswegen ist man bei den ganzen üblichen Prüfungsanbietern hingegangen und hat das als Proctored XM ermöglicht. Sprich, du lädst dir irgendeine Malware auf deinen Rechner, die dann irgendwie das Ding dicht rammelt. Dann musst du irgendwie die Webcam durch die Gegend schwenken. Um dann jemandem am Telefon zu zeigen, dass du da wirklich keinen Kollegen unterm Schreibtisch versteckt hast, dass da keine Zettel rumliegen und so weiter und so fort. Und dann musst du halt auch dann da auch wieder ne, Ausweis, Führerschein hin und her. Und dann darfst du die Prüfung
Mikro
machen.
Mikro ist immer an.
Ne? Genau, Mikro ist immer an. Kamera
das heißt,
läuft immer.
Selbst wenn du den Kollegen unterm Tisch noch versteckt kriegst, das bringt dir nichts, weil du kannst nicht reden mit dem. Ja, genau. Und Ausweis wird halt mit Foto gemacht. Ja, in meinem Fall war es diesmal leider so, aus Gründen hatte ich meinen Ausweis nicht dabei, sondern nur meinen Führerschein. Nur leider enthielt mein Führerschein nur meinen Mädchennamen und den haben sie einfach nicht anerkannt. Ja gut, mein Pech.
Genau, und wieder Katsching.
Ja.
Die Kreditkarte wieder durch den Schlitz gezogen, Prüfung nochmal gebucht.
Ja, weil die habe ich selber bezahlt.
Ja gut, aber du kriegst, glaube ich, einen Refund, ne?
Ja, ja. Der sollte eigentlich bald da sein.
Genau, also Pearson hat sich dann nach reiflicher Überlegung dann doch dazu breitschlagen lassen, dass sie sagen, okay, bekommst das Geld wieder.
Ja, ne? Erste Reaktion war ja nur fair.
Ich habe den Kaffee so auf, ne? Ich habe den Kaffee so auf. Das Problem ist, das huckt mich halt auch überhaupt nicht mehr, dieses ganze Zeug, ne?
Ja gut, wenn es so technischer ist, die ganzen Aruba-Prüfungen und sowas, das interessiert mich persönlich schon noch.
Ja, wobei das war immer der große Unterschied, ja. dass die Netzwerkprüfungen schon deutlich technischer waren als zum Beispiel der ganze Storage-Kram.
Ah, okay, gut. Na, also, Storage-Kram, wie gesagt, habe ich ja gar nicht so viel von gemacht.
Das war schon, ist ja auch mal das Schöne an diesen ganzen CCNA-Sachen von Cisco, dass die halt gerade die Prüfungsvorbereitung darauf exzellent ist, also gerade was ja. die Basics angeht. Ne?
Also der CCNA, den Study Guide, den habe ich tatsächlich auch zu Hause liegen.
Genau, der ist einfach auch ein nettes.
Ich habe die Prüfung nie gemacht, aber genau. Ich habe den
Study Guide zu Hause. Wenn du einfach mal auf 300 ja. Seiten erklärt haben möchtest, wie PVST Plus funktioniert, dann kannst du den.
Wo hast du denn einen Study Guide für ein CCNA mit 300 Seiten gefunden?
Ja,
ich habe zwei Stück mit knapp 1000 Seiten oder so.
Ja, ich sag ja, 300 Seiten ist dann nur PVST Plus.
Ach so. Gut.
Genau. Und in diesem.
Das, ja.
Nein, der hat weniger Seiten, die du da gerade im Regal siehst.
Das ist ja auch Teil 2.
Achso, das ist nur der eine von den beiden.
Das ist nur einer von zwei, ja.
Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal von HP genug. Da haben wir jetzt fürs nächste Jahr erstmal alles eingesackt. Und dann dachten wir uns, okay, jetzt mal was, ne?
Was Spaß macht.
Und dann kommt Microsoft um die Ecke und sagt, ja, Moment mal, Freunde. Das ist nämlich jetzt so das nächste Drama, was uns bevorsteht.
Also wir hatten schon dazu gesagt, eine Microsoft-Prüfung gebucht, an der wir gedanklich auch richtig Spaß hatten. Ja, so, die hat uns,
genau,
die hat uns angelacht.
Ne? MS-203 Microsoft uns, 356 genau. Messaging. Für Leute, die sich mit Exchange auskennen und so, ist das eine Low-Hanging Fruit.
Und ursprünglich sah das so aus, als ob die uns in dem neuen Partnerprogramm von Microsoft auch weiterbringt.
Genau.
Das ist nicht mehr so.
Leider nicht. Ich glaube, jetzt haben wir, was ist es, eine AZ-104, also den Azure Administrator Associate, den haben wir ja. Und dann müssen wir jetzt irgendwie eine AZ-700, das ist dann irgendwie Azure Networking.
Network Solutions Engineer und lalala, eine AZ-305, das ist der Sachenschnell Administrator Expert, glaube ich.
Ja, für Azure. Und dann noch irgendwie so eine AZ-140, das ist irgendwie
VDI
auf Azure. Zum Glück alles irgendwie, also laut Jörg, alles bis Ende 23.
Ja, will ich hoffen. Nicht, dass die jetzt irgendwie im Januar ankommen und sagen, muss doch im Februar fertig sein. Habe ich mich vertan?
Ja, keine Chance. Also, ne, irgendwann ist auch mal, ja. Auch mal gut. Wobei, wir haben uns ja beide schon ein bisschen, ich will nicht sagen aufgeregt, aber das ist ja das Lustige, wenn es irgendwie um Prüfungen geht, da stehen die Kollegen alle immer lecker bei uns. Ne?
Ja, du weißt, ein Kollege hört mindestens zu hier. Ne? Will ich mal gerade hier. Also nee, aufgeregt haben wir uns natürlich nicht, aber wir sind schon, also ich frage mich auch gerade die ganze Zeit, ob wir nicht unsere Zuhörer total langweilen, gerade mit dem, was wir hier so erzählen. Irgendwie scheinen wir da, sind wir da komisch? Also
vielleicht mal an die Zuhörer, die auch so aus dem Dienstleister-Business kommen. Sag mal, werdet ihr auch so ein bisschen, also seid ihr auch so Prüfungsjunkies, die irgendwie, oder ist das Spaß an der Freude oder macht ihr einfach gar nichts? Also, ist ja immer die Frage, ne? Also, so Standortbestimmung, ja? Bin ich komisch?
Ja. Also ne? Nee, das war jetzt keine Antwort auf dich. Wenn, dann sind wir beide komisch, aber ja.
Ja, ich meine, du hast
kommt mir der Eindruck.
PDFs gesehen.
Ich hab dann die ganzen PDFs gesehen, ja. Ich habe inzwischen auch ein paar.
Bei mir sind es aber in 20 Jahren über 80. Und da ist schon die Frage.
Die hole ich nicht mehr ein.
Darum geht es ja auch gar nicht, weil ist ja schon die Frage, ist das so ein Ding? Ne? Ich meine, weil die Anforderungen an die Partner, die sind ja, ich sag mal, immer die gleichen. Mhm. Jetzt würde es ja für mich heißen, wenn wir andere Läden gucken, andere Dienstleister, die haben ja die gleichen Anforderungen.
Ja.
Also muss es ja auch da Leute geben, die sich durch diesen ganzen, ne, Prüfungsquatsch durchfräsen müssen.
Ich weiß halt auch nicht, wie man das für Leute interessant machen kann, für die es nicht so inhärent interessant ist. Also ich fand das einfach eigentlich schon immer interessant. Ich sage, okay, ich habe hier ein Thema, ich habe eine Zertifizierung, da arbeite ich drauf hin. Ja, das heißt, dabei lerne ich Dinge, die ich brauche in meinem Job. Und hinterher habe ich eine Prüfung und das kann ich dann schön in mein
CV reinschreiben.
In mein CV, in mein LinkedIn-Profil, in was auch immer. Und dann freue ich mich ein bisschen. Und wenn es ganz gut läuft, dann darf ich sogar vielleicht hier an der Wand was aufhängen oder so. Mir macht das Freude. Also mir macht das Spaß, auch inhaltlich mich dann darauf vorzubereiten. Und ich glaube
Weil
nicht,
der
dass
Weg
das für jeden gilt.
Das Ziel ist. Ne? Genau. Weil wir ja auch sagen, okay, wir gucken uns halt, also häufig ist es ja so, dass die Hersteller eigentlich sehr, sehr gut beschreiben, was du zum Bestehen einer Prüfung können musst. Das ist ja auch häufig dann gewichtet, ne? So und so viel Prozent, bla bla bla, so und so viel Prozent, bla bla bla. Es werden häufig auch Study Guides angegeben, das muss man Microsoft echt lassen. Also das, was die mittlerweile unter Learn Microsoft.com anbieten, das ist schon ziemlich gut. Außer mit Punkte sammeln, lalala, das macht schon Spaß. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch häufig so, dass die Hersteller mit dem Training Geld verdienen, muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Also VMware steht weiterhin darauf, dass sie sagen, wenn du hier ein VCP machen willst, dann gibt es ein Trainingsrequirement. Ich glaube, bei Veeam ist es genauso. Du musst ein Trainingsrequirement erfüllen, um halt da Veeam-Zertifizierungen zu machen. Bei HPE ist das nicht so. Aber klar, natürlich, wenn du dann irgendwie sagen kannst, hier, du musst hier fünf, oder wir empfehlen fünf Tage Training, ne? Dann sind da auch schnell mal 2.000 bis 3.000 Euro den Reihen runtergeflossen. Und das ist natürlich auch irgendwo so eine Einnahmemöglichkeit, ne? Also Schulungen. Natürlich, ne, gerade dieses Selbstlernen, das ist nicht immer einfach. Auch wir haben für bestimmte Produkte halt auch gesagt, nee, komm, dann müssen wir erstmal ein Training machen, damit wir da einsteigen. Aber ich sag mal, speziell jetzt in diesem ganzen Umfeld HPE oder jetzt speziell bei uns dann auch Microsoft, Office 365, M365, Azure, da sind wir ja zu Hause. Ne? Also da ist eigentlich selten der Fall, dass man da sagt, nee, boah, da brauchst du erstmal Training für. Ne, da fräst du dich halt so irgendwie durch, Spielumgebung etc., um dir das Wissen anzueignen. Und klar, es ist natürlich dann genau das. Ne? Du bereitest dich auf eine Prüfung vor und auf diesem Weg setzt du dich dann mit den Inhalten auseinander. Und hast am Ende dann möglicherweise sogar noch dann einen kleinen Erfolg, indem du halt so eine Prüfung da erfolgreich ablegst.
Ja, und du hast deine Inhalte, die sind strukturiert, also im Gegensatz zu fräst dich mal in Thema X ein.
Ja.
Nein, du hast eine gewisse Vorstrukturierung eben durch diese Gewichtung, die du eben erwähnt hast.
Das genau, ist ja auch häufig, dass MS-Learn, wir das so empfinden.
Was auch immer, die Module.
Genau, dass wir dann irgendwann sagen, das Kapitel habe ich gelesen, da fehlen mir irgendwelche Basics, also fange ich dann nochmal woanders an.
Genau.
Fange ich dann einfach nochmal woanders an zu lesen. Das fand ich übrigens bei diesem MS-203 relativ interessant. Das hat ja tatsächlich noch so ein, ganz am Anfang so ein paar Kapitel, so Troubleshooting, ne, was steht in welchen Logs, ne, wie ist das mit den Konnektoren und so weiter bei Exchange
ich fand
Online.
Das sehr spannend, wie viele
das ich. Das fand ich auch nochmal interessant, weil so manche Dinge, die wusstest du so grob aus dem Kopf, aber das war dann auch nochmal sehr schön aufbereitet. Also auch wenn man mein Thema gut zu kennen, sind das immer sehr ganz schöne Möglichkeiten, sich da nochmal strukturiert und auseinanderzusetzen.
Ja, überraschenderweise relativ viel noch über Exchange On-Prem erstmal. Ne?
Ja gut, das ist dann gerade dieses Zusammenspiel Exchange On-Prem, Exchange Online. Wie ist da die Kommunikation? Ja, nee, aber das war schon ein Thema da, das hat Spaß gemacht.
Ja.
Also da haben wir jetzt noch ein paar Wochen. Da fällt es uns aber auch leichter. Ne? Wie gesagt, da prokrastinieren wir nicht so rum. Wir
du
sind
hast
ja Weltmeister.
Tatsächlich noch vor, die zu machen. Wo wir drei andere noch machen müssten.
Ja, die müssen wir bis Ende nächsten Jahres machen.
Gut, dann lassen wir die stehen. Alles gut. Ja, aber ich finde es echt mal interessant, wie andere das so sehen. Ne? Ob das ob das jetzt sehr seltsam ist oder was auch andere so für Erfahrungen machen.
Genau, wie motiviert ihr euch?
Genau, wie motiviert ihr euch? Oder wenn ihr Dienstleister seid, wie motiviert ihr die Kollegen? Oder keine Ahnung.
Genau, tretet mal in den Austausch mit uns.
Das wäre schön.
Vielleicht kommt uns dann selber nochmal der Gedanke, dass wir vielleicht weniger motzen sollten.
Wir motzen manchmal schon ziemlich viel.
Ja, wir haben ja auch über WISW 8 gemotzt.
Ja, wir haben über WISW 8 gemotzt. Ja, das tut uns sehr leid.
Ja, also ich möchte mich hier aufrichtig entschuldigen, dass ich die wahnsinnig vielen tollen Neuerungen von WISW 8 und WISAN 8 ein bisschen schlecht geredet habe. Denn in der Tat, zumindest bei WISAN 8, haben sie eigentlich ganz ordentlich unter der Haube renoviert. Sie haben quasi das ganze Konzept unten drunter, was die Storage Architecture angeht, haben sie rund erneuert und haben die sogenannte Express Storage Architecture, ESA, rausgebracht, implementiert. Mhm. Großer Unterschied zur sogenannten Original Storage Architecture, OSA, ist, WISAN ist ja so gebaut, dass du Disk Groups hast.
Ja.
Du hast dann auch innerhalb dieser Disk Group immer einmal Cache, einmal Capacity.
Mhm.
Weil sich das Ganze halt, oder das ist halt für eine Welt mit rotierendem Rost designt.
Okay.
Ja. Heißt, du brauchst auch mindestens zwei Disks. Mhm. Einmal Capacity, einmal Cache.
Mhm.
Und wenn zum Beispiel irgendwie, ne, Cache-Disk down, dann ist Disk Group down.
Mhm.
Und über die, also ich glaube, du kannst dann einmal eine Cache-Disk, 7 Capacity-Disks und dann über die Anzahl der Disk-Groups. Mhm. Maximal 5, so, glaube ich, pro Host skalieren.
Ah ja.
So, jetzt leben wir ja auch in Zeiten, wo Speicher immer schneller wird. Und deswegen haben sie die sogenannte Express Storage Architecture gebaut, wo sie dann über sich von diesem Disk Group Design trennen und ein Pool Design implementieren. Sagt VMware auch ganz konkret, ja, das haben wir wirklich für eine Welt, die mit NVMe funktioniert, gebaut. Ne, was ist NVMe? Non-Volatile
Memory.
Memory? Express?
Non-Volatile Memory.
Express, ja, genau.
Okay. Und das haben wir aber blamiert.
Ja, Abkürzungen halt, ne? Genau. Schneller Speicher. Mhm. Ist also nicht wie SCSI oder AHCI, also beziehungsweise es ist parallel zu SCSI und AHCI zu sehen, also ein eigenes Protokoll. Welches zum Beispiel SCSI ersetzt. Ne? Wir reden ja zum Beispiel, wenn wir über iSCSI reden, wenn wir über Fibre Channel reden, ist ja SCSI immer Upper Layer Protokoll. Ne? Mhm. Sprich, obendrauf reden wir immer, immer SCSI. Gibt es bei NVMe auch, da reden wir dann halt über NVMe OF, nicht Only Fans, sondern Over Fabric. Und da reden wir dann halt, dass zum Beispiel NVMe als Storage-Protokoll auf Ethernet, auf RDMA, auf Fibre Channel gesprochen wird. Mhm. Typischerweise ist NVMe halt, ne, PCI Express, also schön über schnellen Bus angebunden. Das Pool-Design bei der ESA kennt eben keine Cache-Disks mehr. Macht ja auch Sinn, dass du dann halt nicht sagst, ja, ich habe hier eh alles ultraschnell NVMe.
Wenn alles schnell ist, dann.
Genau, ne, da brauche ich dann halt nicht irgendwie Capacity und Cache, sondern ich habe halt alles liefert Capacity. Hat natürlich den charmanten Vorteil, dass du natürlich auch direkt mehr nutzbare Kapazität hast.
Ja.
Heißt auf der anderen Seite aber auch, sie möchten mindestens 4 Platten haben, also 4 NVMe-Devices statt bisher 2. Mhm. Haben da aber unter der Haube noch ein paar ganz andere coole Sachen mitgebracht. Also zum Beispiel Compression geht jetzt per VM statt halt auf Cluster-Ebene. Cluster-Dedup muss es halt früher auf Visan Cluster-Ebene anknipsen, geht jetzt halt pro VM, soll halt auch deutlich besser funktionieren. Also da liest man jetzt so, ja, statt 4:1, ne, haben wir jetzt 8:1 bei Compression, muss man halt mal gucken. Sie haben ein neues Snapshot-Format implementiert, was auch deutlich schneller sein soll, kaum Performance-Impact zum klassischen Copy-on-Write, was ja auch Visan macht, auch wenn wir da dann mit Sparse-Objekten rumhantieren dafür. Und was ich besonders cool fand, Klammer auf, muss man aber auch ein bisschen vorsichtig betrachten, Klammer zu, RAID 5 mit nur 3 Nodes. Bisher brauchten sie für Erasure-Encoding halt deutlich mehr, ich glaube 5 waren es dann. Mhm. Und jetzt können sie es halt tatsächlich mit 3. Encryption soll auch deutlich fixer laufen, weil sie irgendwie das Ganze nicht irgendwie durch den ganzen Stack durchziehen müssen, sondern das auch cleverer gelöst haben. Also da sind unter der Haube schon ganz, ganz viele Dinge getan. Klar, du kannst OSA, ESA nicht innerhalb eines Clusters mischen.
Ne? Logisch.
Soweit erstmal nachvollziehbar. Und sie haben da auch die Anforderungen doch ein bisschen nach oben gezogen. Also sie sagen zum Beispiel, ja, ne, ESA gibt es halt nur mit Visan Ready Nodes, also vorkonfigurierten Nodes der Hersteller, HPE, Dell, Lenovo, lalala. Mindestens 25G Internet, also 10G, was ja bei Visan All-Flash schon Pflicht war, haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt. Ist aber auch okay, du willst ja jetzt nicht irgendwie, dass das immer das Netzwerk dein Bottleneck ist.
Na gut, 25 GBE musst du halt im Zweifelsfall auch erstmal haben, ne?
Ja, wobei, ja, das ist ja lösbar. Ich meine, wenn es dir da wirklich auf das letzte Quäntchen Performance angeht, dann wird es nicht an ein paar Switch-Ports scheitern. Und klar, nur zertifizierte Disks, also beziehungsweise NVMe-Devices, das ist schon okay. Also da haben sie unter der Haube ganz ordentlich was getan, also zumindest wenn es so um Neuimplementierungen geht, wo man dann auch bei Visan dann das Letzte an Performance rausholen will und auf NVMe setzt, da könnte man schon mal vorsichtig die Fühler in Richtung vSphere 8 ausstrecken, beziehungsweise dann Visan 8 ausstrecken.
Ja, du hast eben gesagt, RAID 5 pro Contra auf 3 Hosts.
Ja, weil 3 Hosts ist halt schon so, ne, wenn dir dann eine Platte hops geht, ja, dann ist schon
Musst du schnell machen.
Ja, also ja, gut, man hat halt, oder ist halt auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt worden, mach besser Visan erst ab 4 Hosts. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es keinen Visan für Essentials Plus gibt, weil es eben so ein 3-Host-Limit gibt. Mhm. Aber ja.
Ja, gut, okay. Also doch der offensichtlichere Grund. Ich dachte, dass da noch was Weiteres, was ich noch nicht gesehen habe.
Ja gut, aber das ist halt, wenn du 3 Hosts hast und du machst hier dann irgendwie Block Mirror, Raid 1, da ist natürlich dann Raid 5 schon mal kapazitätstechnisch interessanter, zumal NVMe-Storage natürlich auch Geld kostet, aber ich sag mal so schön, ne, wer Performance haben will, der muss die am Ende des Tages auch bezahlen können. Mhm. Also All-Flash machst du ja nicht, weil du geizig bist.
Richtig.
So gezögert, aber, ja, ich meine,
Mir fallen so Beispiele ein, wo man All-Flash macht, weil man halt All-Flash macht und nicht, weil der Kunde eigentlich das sinnvoll heben kann. Also, haben wir in der Vergangenheit schon mal gehabt.
Haben wir schon mal,
ist nicht die Regel.
Ne, wir hatten die Diskussion,
der Kunde sagt, ich möchte mehr Geld ausgeben, weil ich eine All-Flash haben möchte.
So, wenn du All-Flash machen oder wenn du D-Dup haben willst, dann musst du All-Flash machen und dann fängt dir das Rechnen an. Wann ist denn eine 3-Paar mit All-Flash? Bei welcher D-Dup-Rate ist das denn? Lohnt sich das denn? Und dann, ich glaube, wenn du so anfängst zu rechnen, das geht immer nach hinten los. Aber da kommen wir dann schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf eines der letzten Themen heute. Warum sollte man sowas nicht verkaufen und wer verkauft sowas?
Ja, und wer nimmt den, ja gut, wer darf keinen Einwand machen? Egal, kommt später.
Kommt später, genau.
Ja, aber klingt schon ganz okay, ne?
Ja, kann man mitarbeiten. Uber ist, ich glaube, jetzt nicht mehr ganz so down. Da haben wir ja alle schon so ein bisschen innegehalten, als Twitter ein bisschen explodiert ist.
Ja, und vor allen Dingen war das gleich so ein Post da, wo ich stehe, okay, wir haben alles. Wir haben einfach alles von euch.
Genau. Ne? Also die einigen haben es ja mitbekommen, so Uber am 16. down. September, also jetzt 10 Tage her, hat sich Uber zu Wort gemeldet und gesagt, ja, wir hatten also einen kleinen Cybersecurity-Incident. Dieser kleine Cybersecurity-Incident war dann zumindest den ersten Tweets nach ein bisschen größer, zumal dann auch Screenshots kursierten, wo sinngemäß drin stand, ne, wir sind bei Uber drin, wir haben DOM-Admin, wir haben AWS-Admin, wir haben Gmail-Suite-Admin, wir haben alles.
Vsphere-Admin.
Genau, Vsphere-Admin. Das hat sich dann wohl ein bisschen relativiert und am 19. September hat sich dann auch, also Uber hat da schon irgendwie regelmäßig kommuniziert und mit jeder Meldung
klang das weniger dramatisch.
Also ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass irgendwie Uber seine Dienste nicht mehr anbieten konnte und es sollen wohl angeblich auch keine Kundendaten irgendwie abhanden gekommen sein. Disclaimer, hören sagen, ja, also da gibt es verschiedene Quellen. Aber am 19. September hat dann auch Uber vermeldet, dass sie wohl, wie heißen sie? Lapsus?
Lapsus,
die Lapsus Group hinter diesem Breach.
Lapsus Dollar?
Vermuten, genau. Die angeblich auch schon Microsoft, Cisco, Nvidia, Samsung,
Okta. Ja, angeblich, ne? Also Microsoft hat das, aber da können wir gleich nochmal, du hattest, glaube ich, zum Verlauf irgendwie, das fand ich total spannend, wie der Verlauf war jetzt bei Uber.
Ja, hatte deswegen meine Aufmerksamkeit bekommen, weil zum einen hat Uber halt vermeldet, dass da wohl der Account eines externen Contractors kompromittiert wurde.
Mir wird ja immer besonders unwohl, wenn ich sowas höre.
Ja, da kriege ich auch mal direkt den kalten Angstschweiß.
Habe ich überall komplexe DOM-Admin-Passwort.
Ne, also der Account eines externen Contractors wurde übernommen und sie haben dann wohl über eine Telefon-MFA wiederholte MFA-Anfragen. Irgendwann hat dieser Typ wohl dann gesagt, ja komm, hier dann, ne? MFA bestätigen und dann hatten sie auf jeden Fall schon mal Zugang zum VPN. Von da aus hat man sich dann weiter umgeschaut, bis man dann offenbar ein Skript auf einem Server fand, der wohl irgendwie das PIM bedient hat, wo dann hardcoded Credentials drin standen.
Leute, wer hat denn PIM in Betrieb und macht sowas? Aber gut.
Auf jeden Fall. Super. Also ja, also ne, bei hardcoded Credentials in Skripten, mal ein PowerShell-Skript. Das ist halt doof.
Allein Credentials in Scripts? Nein.
Genau.
Nein.
Und von da aus ging es dann halt, ne?
Aha.
Ging es dann halt weiter und der Angreifer hat dann wohl irgendwie im Slack rumgewütet und hin und her. Und laut Aussagen von Uber hat man den dann wohl zwar relativ schnell ausschließen können, aber wie gesagt, das ist dann Hörensagen.
Ja.
Der Punkt ist, deswegen habe ich das Thema auch eigentlich hier mit reingenommen, externer Contractor, VPN-Zugang, MFA via Telefon. Hardcoded Credentials in Skripten. Also ich glaube, das sind jetzt so vier Sachen und ich denke, also zwei von vier, da hast du dir eigentlich schon eine Schelle verdient, ne?
Phone MFA, ganz blöd.
Ja,
das ist nur eine Raute-Taste, Leute. Das
genau.
ist nur eine Raute-Taste.
Also Phone MFA hat sich mittlerweile bei mir total disqualifiziert, weil dieser Angriffsvektor Mitarbeiter oder Contractor in dem Fall, Telefon MFA, VPN, das hatten wir auch schon bei Cisco. Es gab diesen Cisco-Breach im Mai, das war der gleiche Weg. Ne? Das ist, da ist der Google-Account eines Mitarbeiters kompromittiert worden, daraufhin hatten sie Credentials fürs VPN und die MFA hat der Typ dann auch noch beantwortet. Also ähnliches Verfahren hier. Und das bringt mich natürlich zu zwei Überlegungen. Punkt 1, ist VPN Client-to-Site heute noch zeitgemäß für Remote Access? Punkt 2, MFA via Telefon. Haben wir immer mal wieder bei Kunden, sehen wir immer wieder bei Kunden als Notlösung für dieses Thema, ich will mein privates Telefon, aber nicht mit einer.
Ich will aber nicht irgendwie eine App installieren.
Genau.
Und
dann wird halt häufig auf Telefon MFA zurückgegriffen. VPN, frage ich mich immer, warum macht man Client-to-Site-VPN? Warum nicht VDI zum Beispiel als Jump Host? Also eine mit MFA abgesicherte virtuelle Desktop-Umgebung, von wo aus ich dann interne Systeme nutzen kann.
Gut, klar, Klammer auf, natürlich dann wiederum keine Phone-MFA.
Nö,
ja,
aber da
also
kann
das
ich ja...
Gleiches Spiel macht
genau, also da ist ja zum Beispiel die Frage, also das haben wir bei einem anderen Kunden, haben wir es ja ähnlich gebaut, du hast eine VDI-Umgebung und hast dann halt Username, Kennwort plus ein Client-Zertifikat. Und wenn man das clever macht, dann kriegst du dieses Client-Zertifikat ja auch möglicherweise nur auf dein Corporate-Device deployed.
Ja.
Ne? Schön via Auto-Enrollment. Und damit ist ja sichergestellt, du kommst nur von deinem Corporate-Device mit deinen Credentials, ne, weil das Zertifikat ist ja an das Gerät gebunden. Da komme ich dann halt an meine VDI-Umgebung. Ist natürlich immer die Frage, wie arbeiten die Leute? Ne, wenn du jetzt einen externen Contractor hast, da willst du jetzt möglicherweise nicht irgendwie Laptops durch die Gegend schicken, damit die Leute arbeiten können. Aber theoretisch könnte man immer noch sagen, ja, hier, du kriegst halt eine VDI-Umgebung und dann halt MFA.
Ja, wobei ein Unternehmen wie Uber das schon machen könnte.
Gut, ich weiß nicht, wie viel Contractor Uber da hat, aber es gibt in meinen Augen keinen Grund, heute Client-to-Site-VPNs zu bauen. Ne? Definitiv nicht. Wie gesagt, Telefon MFA, wir haben es bei Cisco gesehen, ist keine gute Idee, Leute. Also wenn ihr irgendwo eine MFA via Telefon habt, knipst das ab. Muss man ganz klar so sagen. Aber du hast auch ein bisschen
warum
was...
Und dann muss man sich mal hinterfragen, wo denn meine externen Contactor überhaupt so Zugriff haben.
Das ist natürlich
auch mal auch ganz häufig gesehen. Ne? Man wird, das ist inzwischen, haben viele Kunden das zumindest von uns im Bewusstsein. Nein, der braucht keinen Domain. Egal was der für dich macht, der braucht nicht per se einen Domain-Admin oder sowas. Ne? Also wenn du einen externen Dienstleister hast, der sagt, ja, ich brauche hier einen User und der soll Dom-Admin-Rechte haben.
Ist halt immer die Frage, warum was macht der Contractor?
Genau, was macht der Contractor?
Du weißt genauso gut wie ich, auch wir haben personalisierte Dom-Admin-Accounts bei Kunden.
Wobei man auch das anders bauen kann.
Ja, wir sagen ja auch immer ganz bewusst, ich habe das oft genug bei Projekten, dass ich dann sage, okay, ich brauche jetzt einen Global Admin in eurem Office 365 Tenant und dann wird der jetzt für mich angelegt und dann sage ich dann drei Stunden später und jetzt kannst du den wieder wegschmeißen oder zumachen oder sonst irgendwas. Ne?
Genau.
Es ist grundsätzlich auch nicht die dümmste Idee, wenn wir beim Thema Active Directory sind, dass man vielleicht auch einschränkt, wann sich jemand anmelden kann.
Genau.
Ne? Also auch ein Contractor, mit dem kann man ja abstimmen, von wann bis wann der arbeitet. Also Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, 8 bis 18 Uhr. Muss man auf die Zeitzone mal aufpassen, wenn man einen Contractor in anderen Zeitzonen hat. Aber auch ein Client-to-Site-VPN oder der zugeworfene VDI-Umgebung, der muss ja nicht 24 mal 7 verfügbar sein. Und so kann man einfach Angriffsfläche reduzieren.
Genau.
Das ist
einfach Least Privilege. Wirklich überlegen, was braucht derjenige an Admin-Berechtigung. Zum Beispiel braucht der Zugriff auf, was war's? Genau, auf Skripts, wo Credentials vom PIM hinterlegt
sind. Ja, Leute, also hier Hardcoded Credentials in Skripten, das gibt, also ich habe gerade gesagt, 2 von 4 gibt eine Schelle, das ist eine Sache, das gibt auf jeden Fall eine. Also wenn ich sowas sehe, da kriege ich echt die Krise. Da braucht man sich auch nicht wundern, wenn man hops genommen wird, und da habe ich auch überhaupt kein Mitleid.
Nee, nicht wirklich. Ja, ganz, du hast ja vorhin schon gesagt, ne, diese Gruppe Lapsus, die das da
da ist uns ein Lapsus passiert.
Genau.
Okay, der war schlecht. Egal.
Ich weiß gar nicht, ob das im Englischen auch so funktioniert, aber gut. Aber ja, die ist nicht ganz unbekannt, ne? Also die hat ja schon mal Microsoft, Cisco hast du noch rausgegraben.
Nvidia
habe ich auch gelesen, Samsung und Okta. Okay, hops genommen. So hast du es formuliert, mit dem Hops genommen.
Ja, ist dieses Hops genommen, das klingt, das verschleiert möglicherweise so, ne, den Ernst der Lage.
Ich finde es jetzt tatsächlich schon fast übertrieben in dem Fall. Weil, was, also gut, Uber ist jetzt die eine Geschichte, aber wenn man sich beispielsweise anguckt, was diese Gruppierung, nenne ich es mal, zum Beispiel bei Microsoft gemacht hat. Ja, die haben bei Microsoft einen unprivilegierten Account kompromittiert, haben das wieder irgendwie auf Social Media gepostet, wir haben Microsoft gehackt, Microsoft hat geguckt, Microsoft hat einen Account dicht gemacht und das war's. Also die sind nirgendwo hingekommen, haben einfach irgendwie groß raushängen lassen, wir haben Microsoft gehackt.
Captured the flag.
Ja, genau. Und insofern, jetzt hops genommen, klingt für mich so ein bisschen nach, wir haben es lahmgelegt und das war ja jetzt so nicht unbedingt der Fall. Aber ja, ne, nicht ganz unbekannt. Ne? Also, ja, ursprünglich kommen die irgendwie so haben die so im Feld oder im Bereich UK und Südafrika bewegt, ne, aber inzwischen dann eben auch tatsächlich weltweit. Die sind aber keine Ransomware-Truppe, muss man dazu sagen. Also die haben nichts mit Ransomware am Hut.
Also die, ne, klauen quasi Daten und erpressen
sind,
Geld,
genau,
die dass sie nicht veröffentlicht werden.
Genau, rein auf Erpressung. Aus. Ich wundere mich aber zum Beispiel darüber, dass sie jetzt ja offensichtlich auch sehr verfrüht darüber geprahlt haben, dass sie Uber gehackt haben, bevor sie offensichtlich an irgendwelche Daten reingekommen sind, mit denen sie was tun konnten. Also entweder hat Uber da vielleicht nicht, kann man nicht, ich bringe den Satz nicht zu Ende, ja, oder aber die haben einfach sich zu früh gefreut, ja, weil sie haben halt nichts in der Hand. Das heißt, die versuchen tatsächlich auch laut Microsoft, Microsoft hat einen ganz tollen, langen Artikel dazu geschrieben, den können wir auch mal verlinken. Microsoft nennt diese Gruppe Dev0537. Die haben also wirklich auch das Verhalten dieser Gruppierung und die Auffälligkeiten und was die halt so machen, auseinandergenommen. Und auch Microsoft bestätigt, ne, die versuchen halt nicht sonderlich ihre Spuren zu verwischen, sondern holen sich dann einfach, ne, so, wir haben gehackt und posten auf Social Media, um dieses Prestige abzugreifen, sozusagen.
Sind also ein bisschen messy.
Ja, sind ein bisschen messy und
das wird ja häufig übrigens dann immer so als Argument genommen, dass Angreifer, die messy, also sehr unsauber arbeiten, also jetzt nicht irgendwie sich sonderlich viel Mühe geben, ihre Arbeit zu verschleiern, dass das immer ein häufig genanntes Argument ist, okay, das ist jetzt kein State Actor.
Ja, das scheint mir
sondern
plausibel.
Halt,
ja. Das scheint mir sogar plausibel. Ja.
Ich weiß nicht, ob es bei Ransomware Gangs auch das Gegenstück zur kleinen polnischen Gleisarbeitertruppe gibt. Entschuldigung.
Ja, ist jetzt vielleicht so im, quasi, es hat so ein bisschen was von Script-Kiddy, ne? So, ich habe Microsoft gehackt. Ne? Und dann so
genau, dieses Capture the Flag, ne? Nachdem wir mal gucken, was wir gemacht haben.
Genau. Ja, aber gut, Microsoft hat auch zum Beispiel in ihrem Artikel die Taktik sehr detailliert beschrieben, was die immer allgemein so verwenden, um sich Zugang zu verschaffen. Natürlich verwenden die Initial Access Broker, das heißt, die kaufen quasi Zugangsdaten im Dark Web. Dann gibt es so einen Password Stealer, den die da mehrfach schon benutzt haben. Die suchen gezielt nach Credentials, die in irgendwelchen Code Repositories, zum Beispiel auf GitHub liegen.
Oh ja, ja, das also ist ja, Leute, wäre ja auch nicht das erste Mal, dass dann auf einmal in irgendwelchen GitHub-Repos irgendwelche Credentials auftauchen. Mhm. Also ja, das habe ich auch schon gehört, also dass auch Leute dann ganz bewusst danach suchen, vor allen Dingen je nachdem, was dann da auf GitHub in den Repos liegt, kann man ja auch davon ausgehen, okay, wer setzt das denn alles ein? Gerade wenn das irgendwelche Skripte sind oder so. Mhm. Und da wir ja in einer Gesellschaft leben, wo häufig dann so Copy and Paste gemacht wird, dann ist natürlich zumindest das Szenario denkbar, dass dann, wenn in Skripten Credentials hinterlegt sind oder auch Anleitungen sagen, wir brauchen hier Credentials, die müssen so und so und so aussehen, dass die einfach via Copy and Paste übernommen werden.
Mhm. Genau. Und dann eben sehr gezielt Manipulation von Personen telefonisch, die rufen Angestellte an bei Unternehmen oder bei Zulieferern von diesen Unternehmen oder bei Contractern von diesen Unternehmen, versuchen Passworte zu erschleichen. Ne, bei Peter Müller, der irgendwie als Sub-Sub da arbeitet, oder Peter Müller seiner Oma.
Das ist ja dann häufig, genau, ja, das ist natürlich interessant, ne, wenn du Contractor bist und du rufst jetzt in der IT deines Kunden an, oder du hast rausbekommen, dass es einen Contractor gibt, du rufst bei dessen Kunden, also sagst, ich bin der, keine Ahnung, Herr Schneiderei, setzen Sie mal gerade mein Kennwort zurück. Ja, habe ich ja auf Start 1, 2, 3 Ausrufezeichen zurückgesetzt. Mhm. Klar, ist natürlich BAM, ne?
Ja, genau, BAM und schon sind wir drin. Und dann, oder gehen auf tatsächlich persönliche Mail-Accounts von Angestellten, Zulieferern, Contractern etc. Bestechen die Leute. Sagen hier, pass auf, ich brauche mal dein Passwort, ich gebe dir hier $3,000 oder sowas. Sowas scheinen Leute wohl mitzumachen.
Viele Jahre her, da gab es eine Studie, ich muss gucken, ob ich diesen Link wiederfinde, aber es gab eine Studie aus UK, dass irgendwie, keine Ahnung, ein deutlicher zweistelliger Prozentsatz von Mitarbeitern bereit gewesen wäre, für ein Snickers das Kennwort rauszurücken.
Ein Snickers?
Ich weiß nicht, wie das jetzt nach dem Brexit aussieht, wie die Snickers-Versorgung in UK ist, aber...
Meinst du, die könnten wieder einen Wert gewonnen haben, ja?
Ich weiß nicht, ob die vielleicht noch, vielleicht können die sich keine Snickers mehr leisten, werden nicht mehr eingeführt oder so.
Ach, jetzt bin ich ein bisschen deprimiert. die Armen.
Ja, aber gut, das ist ja typisch dieses Social Engineering. Klar, auch da, ich meine, das sagt man ja immer wieder, ne? Also ich meine, wir hatten es jetzt ja auch bei diesen ganzen Scammer-Anrufen, wenn es dann irgendwie heißt, hier ist, ne? Keine Ahnung, Interpol und tralala. Oder wenn Microsoft aus Indien anruft und sagt, wir haben festgestellt, dass auf ihrem Rechner ein Virus ist. Ne?
Ja, genau, wir müssen jetzt da leider ihr System scannen.
Genau, und hat man auch immer mal wieder gelesen, so dieses typische, du rufst eine Buchhaltung an, gibst dich als Geschäftsführer aus und dann, sie müssen hier ganz geheim, keine Ahnung, 5 Millionen dahin überweisen.
Stellen Sie mal einen Scheck aus, gehen Sie nach gegenüber und werfen Sie den da in den Briefkasten und schreiben Sie mal das und das drauf. Ja.
Hm? Wird bei uns nicht passieren. Wird bei uns nicht passieren.
Würde bei uns nicht passieren, nee.
Nein,
also, wir wissen jetzt auch beide, warum nicht, aber ja.
Genau. Wir haben halt jemanden, der die Kohle zusammenhält. Das wäre sehr ungewöhnlich, wenn er sagt, überweisen Sie
das
mal hierhin ganz
jeder,
viel Geld.
Jeder wüsste das sofort. Das
Nein,
würde
das ist
bei jedem klingeln. Das ist gut so.
Das
exakt.
Ist gut so. Aber, ne, also Juba ist scheinbar wieder da und das kann man jetzt nochmal ein bisschen weiter verfolgen. Wohin da so die Reise geht. Du hattest aber auch noch eine ganz interessante Studie, was E-Mail-Sicherheit in Gesundheitseinrichtungen angeht, rausgekramt.
Ist irgendwie an mir vorbeigeflogen auf LinkedIn. Studie oder Untersuchung der Technischen Hochschule Nürnberg. Und da dachte ich halt an einige unserer Kunden tatsächlich, weil wir ja doch den einen oder anderen Kunden auch im Gesundheitswesen haben. In dieser Studie wurden rund 4000 Gesundheitseinrichtungen, das heißt, es sind auch kleine Arztpraxen und so weiter mit drin gewesen, die wurden hinsichtlich der E-Mail-Sicherheit geprüft, also konkret E-Mail-Sicherheit beim Versand oder noch genauer beim Empfang von E-Mails. Wie wird der Datenschutz eingehalten? Vor allen Dingen, wie sieht es da aus mit Verschlüsselung? sind wir ganz sicher, dass die Mailbox, wo das Ganze ankommt, wirklich die Person ist, die es dann auch kriegen soll und so weiter. Ne? Und erschreckenderweise sind nur 1% dieser Einrichtungen, das heißt nur 40 von 4.000,
what?
Ja, halten sich an die Vorgaben der Aufsichtsbehörden offensichtlich.
Was
ja?
heißt denn Vorgaben der Aufsichtsbehörden?
Ja, genau diese End-to-End-Verschlüsselung, ich übermittle personenbezogene Daten oder gesundheitsbezogene Daten für eine Person, dann muss diese entweder persönlich per Post übergeben oder was auch immer.
Genau, das fängt, da fängt es ja schon an. Ne? End-to-End-Encryption bei Mail heißt eben nicht TLS zwischen Mail-Servern, sondern tatsächlich, und da wissen wir alle, dass E-Mail-Verschlüsselung End-to-End Peter ist.
Nur im Transport, genau. Das interessiert dann nämlich am Ende niemanden.
Ja. Aber gut, das ist der Grund, warum du auch heute immer noch den Fall hast, dass, keine Ahnung, du von deinem Arzt eine DVD mit Bildern bekommst, irgendwo anders hingehst, der liest die Bilder wieder ein, lalala, oder anfängst, irgendwelche Umschläge durch die Gegend zu tragen. Mhm. Ich meine, da gibt es auch mit Kim, Kommunikation in der Medizin oder so, da gibt es ja durchaus angedachte Wege, das zu verbessern, E-Rezept. Mhm. Das ist halt alles ein riesiger Clusterfuck, sagen wir es mal ganz offen, wie es ist. Telematikinfrastruktur, das ist ein riesiger Clusterfuck. Das funktioniert, also ganz ehrlich, lasst euch nicht erzählen, dass das funktioniert. Das ist ein totaler Krampf. Und ich wette mit euch, meine Kunden werden das bestätigen.
Unter diesem Post bei LinkedIn fand sich dann auch tatsächlich so der ein oder andere Bericht, der dann sagte so, ja, die Ärzte haben dann gesagt, das ist alles so kompliziert, das mit E-Mail und sowas und das muss man ja hier und kompliziert. Ich mache dann immer, ich mache Fotos und schicke die per WhatsApp.
Korrekt.
Ja, genau. Exakt.
Also ganz ehrlich, genau das passiert. Ne? Also Anwender und nichts anderes haben wir ja auch dann in den...
Ja, natürlich. Es darf nicht kompliziert sein
für Gesundheitseinrichtungen.
Und für Ärzte noch weniger.
Genau, da wird dann angefangen, da schafft man sich halt andere Wege.
Ganz genau. Ja, aber Ärzte haben ja auch tatsächlich meistens keine Zeit. Ne? Die sind immer unter Zeitdruck, gar keine Frage, gerade in Krankenhäusern.
Nein, das fängt doch bei End-to-End-Verschlüsselung bei Mails, fängt das doch schon damit an, das Zertifikat muss doch für eine Person, im besten Fall für eine Person eingestellt sein. So, was hast du denn an, wenn du dann irgendwo so eine Empfangsdame hast? Da hast du dann ja dann möglicherweise eine 2, 3, 4 Damen und Herren, die dir irgendwie deine Praxis am Laufen halten. Da gehst du ja nicht hin und sagst dann, ach nee, die Mail von der Frau Schneidereit konnte ich heute nicht lesen, weil die Frau Müller-Lüdenscheid heute Homeoffice hatte oder Urlaub hat. Und das war halt dann mit deren Schlüssel verschlüsselt. Das funktioniert
dann nicht. Gerade in kleinen Arztpraxen hast du ja gar keinen, da stellst du dir ja nichts hin, keine Appliance hin, die dir vorher das quasi vor der Mailbox entschlüsselt.
Zumal streng genommen, wenn du, also was du ja meinst, ist sowas wie der No-Spam-Proxy, der das ja macht, ne?
Zapmail.
Zapmail. Streng genommen erfüllt das nicht mehr die Anforderung einer End-to-End-Verschlüsselung.
Wird aber wohl trotzdem anerkannt.
Also, er hat ja seine Gründe, ne? Also, ich bekomme zu Hause häufiger, also ich habe zu Hause ein Fax, also meine Fritzbox nimmt Faxe an. Warum habe ich das? Weil bei uns in der Familie leider häufiger so Laborwerte mal durchgegeben werden. Und die verschicken die nicht per E-Mail, aber per Fax. Aber
Fax ist doch auch nicht besser.
Ja, aber die verschicken es per Fax.
Ja, aber es ist nicht besser.
Also es wird per Fax verschickt und kommt dann trotzdem per E-Mail an.
Es gibt sogar aus, wo war das, Bremen? Ne? Genau das habe ich nämlich in dem Zusammenhang auch nochmal nachgeschaut. Telefax ist auch nicht datenschutzkonform, genauso wenig.
Ja.
Ja, und trotzdem, weil du kannst eben ja als Sender, weißt du doch nicht, was am anderen Ende steht. Ist das ein Hardware-Fax? Heutzutage wahrscheinlich eher nicht. Also ist das wirklich so eine Maschine, wo dann auch ein Blatt Papier rauskommt? Nein, wahrscheinlich geht das in irgendeine Mailbox rein. Und genau deshalb ist es dann wieder nicht mehr datenschutzkonform.
Ja genau, aber solange halt Ärzte und Rechtsanwälte Faxe benutzen, wird das niemals aussterben. Und das ist ja auch das Lustige, Fax ist ja fristwahrend. Ja. Und selbst wenn Faxe nicht datenschutzkonform sind, an dieser Stelle sind dann auch unsere netten Freunde aus der Datenschutzfront, die ganzen Anwälte, sich sehr eigen, auf ihr Fax lassen die nichts kommen.
Du hast es mit ihnen besonders, ne?
Boah, ich hasse. Also,
nein,
wir machen einem das Leben nicht immer einfacher.
Das ist wahr.
Nicht immer einfach macht uns das Leben auch der Vertrieb.
Ah. Wir haben es eigentlich noch gut, ne?
Wir haben es total gut, aber ja. Trotzdem sind wir beide, beziehungsweise ich glaube, ich bist du oder bin ich drüber gestolpert?
Ich bin drüber gestolpert.
Also du bist drüber gestolpert.
Einer von uns beiden ist drüber gestolpert.
Es dauerte gefühlt 3,5 Zehntelsekunden, bis ich diesen Link hatte.
Ja.
Es geht um einen Reddit-Thread aus de-ev. Titel: Warum ist es so schwer, einen IT-Dienstleister zu haben, dessen Vertrieb genau weiß, was die Firma leisten kann? Fragezeichen.
Kurzer Eintrag. Es ist mir schon mehrfach aufgefallen, Dienstleister, dessen Vertrieb fleißig verkauft, aber dann bei der Durchführung des Verkauften voll auf die Nase fällt. Als würde der Vertrieb mehr wegen Provision verkaufen und dabei kaum nachvollzogen haben, ob man das überhaupt leisten kann.
Jetzt müssen wir beide schwer durchatmen. Disclaimer, ja. Alles, was da drin steht, kann ich zumindest für unseren Vertrieb nicht sagen.
Nein.
Ne? Und trotzdem müssen wir über dieses Thema reden.
Ja, weil wir es bei Kunden auch manchmal doch beobachten können, wie das anderswo läuft.
Ich glaube, der Punkt 1 ist ja schon, differenzieren wir doch mal Verkaufen und Vertrieb.
Verkauf.
Okay. Ja, also für mich gibt es da eine relativ einfache Unterscheidung. Also sobald es ein Commodity ist, dann kann ich das verkaufen. Das ist, ne, ich verkaufe dir ein Produkt. Dabei frage ich mich ja nicht, was hast du eigentlich vor? Du fragst bei mir ein Produkt an, ich verkaufe dir das Produkt.
Ja, ich hätte gerne eine USV. Ja,
genau. Dann verkaufe ich dir eine USV. Genau. Ich frage dich vielleicht noch, ne? Was hättest du denn da gerne?
Ja, genau. Wie groß und so. Und wenn ich das weiß, dann gut. Und ansonsten.
Richtig. Die an für sich einfache Frage, ich hätte gerne eine USV, führt ja zumindest bei unserem Vertrieb direkt zu der Gegenfrage, was haben sie eigentlich vor?
Ja.
Ne? Und die Frage geht ja dann schon fast gar nicht mehr dahin zu sagen, ja, willst du denn, also ne, wie viel VAs brauchst du denn da oder was muss denn da dran gehangen werden, sondern zumindest einer unserer Kollegen, der denkt ja dann schon sehr viel weiter. Und da fängt ja dann für mich der Vertrieb an, nämlich wenn es darum geht, ne, der Kunde hat ein Problem, er hat offenbar ein Problem der Stromversorgung und ich kümmere mich um eine Lösung. Und ich glaube, da kann man das schön unterscheiden.
Mhm, ne? Genau. Ja, genau.
Also, ne, wenn der Kunde
ich brauche da mal eine VM für irgendwas, ne? Gerade wenn wir Managed Service machen, so, dann kommt man ins Gespräch einfach. Man kommt ins Gespräch, was hast du denn damit vor? Ja, für VM war jetzt ein blödes Beispiel, aber.
Ja, genau, aber das ist ja dann schon auch mal die Frage, ne? Was kann die Firma. Oder ne, woher weiß der Vertrieb, was die Firma wirklich leisten kann? Klar, wenn du natürlich jemanden hast, der aufgrund eines Provisionsmodells bezahlt wird, der hat natürlich möglicherweise auch ein Interesse daran, diese Provision einfach für sich zu maximieren. Er hat halt einen Anreiz. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn die Basis für die Provision? Bei Autohändlern ist das ja einfach. Ne? Für jedes verkaufte Auto kriegen die Kohle.
Ja.
Das ist ja einfach. Mhm. Die haben ein kleines Grundgehalt in der Regel und für jedes Auto, was sie verkauft kriegen.
Meinst du, das geht so weit, dass, keine Ahnung, Vertrieb hört, Kunde braucht jemanden, der Intune kann und der sagt, ah, die sind die bestimmt schon mal dran vorbeigelaufen, meine Techie ist hier. Und sagt dem Kunden, ja, machen wir, können wir.
Ich will nicht anzweifeln, dass es genau das draußen gibt.
Ja, das wird es wahrscheinlich geben. Ne? Und dann
schlimmer finde ich allerdings dann auch so diesen wenn wir dann wirklich über erklärungsbedürftige Sachen reden und der Vertrieb hat vielleicht auch technisch einfach keine Ahnung. Ne?
Aber das ist auch schnell passiert, oder? Also wir haben nun mal komplexe Themen bei uns.
Wenn der Kunde jetzt nicht gerade eine USV anfragt, sondern sagt, ich möchte hier irgendwie USV. Meinen Infrastrukturstack erneuern, dann fängt es ja schon an.
Genau, auch die Frage, ich brauche mir hier ein bisschen, hier brauche ich einen Server für ein bisschen Backup, die kann extrem komplex werden. Wenn ich jetzt gerade mal hier so einen Blick rüberwerfe auf das Whiteboard bei uns hier im Büro. Das können sehr komplexe Fragen werden. Ne?
Genau, und an der Stelle kommt ja auch bei uns dann so dieses Thema Pre-Sales mit ins Spiel. Also, dass wir den Kollegen aus dem Vertrieb oder mit den Kollegen aus dem Vertrieb zum Kunden gehen, mit dem Kunden darüber reden, was hast du eigentlich vor? Ja? Und anhand von Anforderungen und Rahmenbedingungen und anderen Parametern sagen, okay, so sieht deine Lösung aus.
Mhm. Macht man Pre-Sales, ohne die technische Erfahrung zu haben? Also ohne hands-on mal was zu haben? Oder sag mal, ist das unrealistisch?
Die guten Pre-Saleser, die ich in meiner Karriere erlebt habe, das waren alles verdiente Leute aus dem Feld. Mhm. Also die wussten in der Regel sehr genau, wo da die Fallstricke sind. Erleben wir auch häufig auf Herstellerseite, wenn wir da Pre-Sales-Engineers haben seitens des Herstellers. Das sind Leute aus dem Feld. Also entweder die halt wirklich noch draußen im Feld sind, so wie wir, oder aber wirklich lange genug im Feld unterwegs waren. Und ich glaube, das ist auch immer wieder. Und das sage ich ja auch schon mal zu Kunden, ne? Machen Sie sich mal keine Sorgen, weil ich, der Ihnen gerade erzählt, das ist genau die Lösung, die Sie brauchen. Mhm. Ich bin nachher auch die arme Sau, die es installiert. Genau. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, können Sie direkt bei mir, direkt mit mir schimpfen.
Mhm.
Also Presales, unglaublich wichtig. Wobei, wenn man jetzt auch mal so die Marktbegleiter mal beobachtet, dass der Vertrieb auch das Thema Pre-Sales übernimmt oder sich halt, sag ich mal, eine Lösung ausdenkt, die dann verkauft wird und dann durch die Technik installiert wird. Das sehe ich primär eher bei kleineren Unternehmen. Weniger bei größeren.
Okay.
Also da sehe ich, also bei größeren Läden leisten sich halt eher mal Pre-Sales, ne? Da hast du auch.
Ja, wobei, ich weiß nicht, ich habe so gefühlt, auch bei größeren Läden ist es zumindest dieser Part, dass da jemand aufschlägt aus dem Verkauf beim Kunden mit riesen PowerPoint-Präsentationen, das ist ihre neue Lösung und das vorstellt. Das kommt auch bei größeren Läden vor oder eigentlich fast eher noch bei größeren Läden als bei
kleineren. Ja gut, aber das ist ja auch die Frage, wie kommst du an den Kunden ran? Kommt der Kunde auf dich zu und sagt, schönen guten Tag, ich habe eine Anfrage, ich habe ein Problem? Oder akquirierst du selber Kunden und versuchst dort eine Lösung zu verkaufen?
Ja, wenn, aber ne, gut, wir hatten das ja tatsächlich, ne, ohne da zu viel Details, aber wir hatten ja jetzt gerade eine Situation, wo ein sehr großes Systemhaus vom Kunden angefragt wurde, weil der Kunde ein Gegenangebot haben wollte, ja. Und dann tatsächlich dort Leute aufgeschlagen sind, um da Großdinge zu präsentieren. Und da wäre es auch nicht das erste Mal, auch das haben wir in der Vergangenheit schon mal erlebt, dass dann am Ende ein Projekt entsteht, was sich einfach im Sande verläuft.
Klar.
Also gut verkauft?
Ja, gut verkauft. Es ist natürlich auch die Frage, wie hart ist dann so ein Vertriebler dann am Kunden dran? Ne? Also das ist ja dann dieses, ne, ja, du musst ja, also das sieht man, ich weiß nicht, das ist auch so eine Welt für sich, ne, so auf TikTok, diese Verkaufstrainer, fürchterlich. Oder auch auf LinkedIn
sieht man das. Deine For You-Page ist nicht meine For You-Page, die sehe ich nicht, nein.
Auch auf LinkedIn sieht man das immer so oft, so, ne, hier so, mit mir lernen Sie, wie Ihr Angebot aussehen muss, damit der Kunde sofort bestellt. Und ich denke mir, Alter, was verkaufst du? Erklärungsbedürftige Infrastruktur oder Tomatensoße? Ja, also, das Problem ist halt, wenn wir ein Angebot raushauen, dann hat das vielleicht 5 Seiten. Das Problem ist, da kannst du dann nochmal eine halbe Stunde zu erklären, was da drin steht. Ne?
Aber ja.
Und nein, das wird kein Kunde wird sagen, weil mir die Schriftart nicht gefällt, werde ich das nicht bei Ihnen bestellen.
Mhm. Mir fehlt die PowerPoint-Präsentation dazu. Das ist nie der Grund, glaube ich. Ne?
Ja gut, am Ende, wann kauft der Kunde bei dir? Der Kunde kauft bei dir, wenn er das Gefühl hat, dass du sein Problem löst. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Ne? Also einem Kunden, der kein Problem hat, ein Problem einzureden, um eine Lösung zu verkaufen.
Ist echt schwierig.
Es gibt sicherlich Vertriebler, die können das. Wir machen das nicht.
Nein.
Also das ist ja auch das Lustige. Ne? Wie kommen wir zu Kunden? In 99% der Fälle ist das eine Empfehlung. Ein Kunde erzählt einem anderen Kunden, du hast dieses Problem, da habe ich einen Dienstleister an der Hand.
Oder jemand, der lange mit uns gearbeitet hat, wechselt einen Arbeitgeber.
Das ist ja so dieses klassische Thema, so Kaltakquise, ne? Du rufst Firmen an und sagst denen, wir möchten uns bei ihnen vorstellen und dann sitzt du da und das haben wir auch schon gemacht, ne? Dass wir dann irgendwo, dann hast du über den Einkauf einen Termin bei irgendeiner Firma bekommen und dann sitzt der IT-Leiter mit verschränkten Armen gegenüber.
Guckt auf die Uhr
und will ich eigentlich loswerden. Also ich meine, so ticken wir halt, wir verschwenden da keine Zeit. Ja, dann trinken wir den Kaffee aus und dann gehen wir. Aber es gibt halt Firmen, die wollen dann da wirklich rein. Und das sind, glaube ich, dann auch die Läden, die erzählen dir alles, was du hören willst, um bei dir zu landen. Und ja, das ist dann auch häufig auch so eine Sache, das ist ohne Pre-Sales, ohne Technik, da geht es halt darum, einer Firma, einem Kunden etwas zu verkaufen, was er möglicherweise nicht braucht, ja, wo dann möglicherweise auch kein Problem gelöst wird. Mhm. Ja. Und ich glaube, das, wo es in diesem Reddit-Thread drum ging, das war ja, glaube ich, dieses ganz klassische Thema, der Vertrieb verkauft halt irgendwas und danach wird dann diese heiße Kartoffel der Technik über den Zaun geworfen.
Genau.
Kümmert euch mal drum. Ich glaube aber, das ist tatsächlich kein sonderlich nachhaltiges Geschäft.
Ja, man muss jetzt auch dazu sagen, bei uns ist es auch so, in Angebote für größere Projekte und sowas fließt bei uns immer sehr, sehr viel auch von der Technik aus rein. Also wir machen eher die Zusammenstellung und das ist nicht der Vertrieb. Ne, das muss man dazu sagen vielleicht auch. Ne? Ja, vielleicht
also
ist das auch gar nicht so anders.
So, die kommt halt immer aus der Technik, die kommt halt immer von jemandem, der auch weiß, dass es am Ende funktioniert. Und ich glaube, da klopfe ich uns mal auf die Schulter, ja. Da sind wir halt verdammt gut. Also, ne?
Also selten, dass wir vor Ort stehen und uns irgendwie auch nur ein JPEG fehlt oder sowas. Ist relativ selten, ja.
Ist relativ selten und es kommt auch nie vor, dass wir beim Kunden stehen und sagen, wer hat den Scheiß denn verkauft? Also insofern, da sind wir schon ganz gut und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum wir bei unseren Kunden immer wieder kommen dürfen und warum die uns auch gerne weiterempfehlen. Aber das
schnell
ist
schon, auf Holz klopfen.
Ja, genau, schnell auf Holz klopfen. Aber ich fand das schon, ich fand das interessant. Also es scheint, also wir verlinken den Thread mal, lest euch den mal durch. Da würde mich auch mal interessieren, wieder eine Frage an die Dienstleister unter unseren Hörern. Da können wir auch sehr vertrauensvoll in unserer kleinen schwulfreien Telegram-Gruppe uns mal drüber austauschen. Also ein paar von euch Nasen kenne ich ja und ich glaube, ihr tickt genauso wie wir. Aber da würde mich echt nochmal interessieren, was sind da bei euch so Fälle, wo ihr dann auch als Technik mal dazwischen grätscht und sagt, so, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Ja, also wo man dann quasi dann die Notbremse zieht. Habt ihr als Technik, habt ihr ein Vetorecht? Also dass ihr, wenn der Vertrieb sagt, der Kunde XY möchte das haben, wo ihr sagt, nein.
Ist Unsinn, ergibt keinen Sinn bei dem Kunden. Ja?
Das würde mich mal interessieren, ob ihr da wirklich mal so ein Vetorecht habt. Link ist dann in den Shownotes. Aber der hat leider geendet, dieser Reddit-Thread. Ah, da bin ich auch noch über einen anderen, das ist ja dann so ein kleiner Exkurs. Ja. Da wurde dann, den Link müsste ich mal raussuchen, da ging es dann aber nicht darum, dass der Vertrieb gebasht wurde, sondern es ging um die IT-Security-Truppen in den Läden.
Okay.
Da hat sich einer fürchterlich aufgeregt über seine firmeninterne IT-Security-Truppe. Ja, die würden ja quasi nichts machen, ne? Würden immer nur mit Herstellern essen gehen, die sie zum Essen einladen und irgendwelche sinnlosen Tools irgendwie nach unten weitertreten und wenn dann was passiert, ja, ne? Also Detect ist unsere Sache, Remediate ist dann Sache der Abteilung und die sind nicht gut weggekommen. Fun Fact, ja, kann ich bestätigen. Also, doch, wir beide erinnern uns an diese an diesen einen CISO.
Du meinst die,
ich lasse offen, ob es Frau
absolut
oder Mann ist.
Ich möchte an der Stelle aber an den anderen ITSB, den wir kennen persönlich und der hier zuhört, sagen, der ist nicht gemeint.
Nein, aber
definitiv
wenn,
nicht. Der ist ziemlich up to date immer. Und
ein CISO auf den Sack geht. Ja?
Ich weiß genau, welchen du meinst.
Dass
ja.
die Firewall irgendwelche unsicheren Cypher anbietet.
Genau.
Und ich mir so denke.
Und keiner guckt irgendwie mal hin.
Dein Problem ist gerade ganz woanders.
Dein Problem ist ganz woanders. Ne? Bei dir sind alle DOM-Admins, bei dir ist nichts intern gehärtet, geschützt, gar nichts. Aber die Firewall, die hat irgendwie unsichere Cypher angeblich.
Genau.
Weißt, das ist dann irgendwie ein bisschen Solisten abhaken, ohne da weiter Ahnung von zu haben, ist schon schwierig.
Das war dann eben auch dieser Kritikpunkt, ne, nach dem Motto, die Jungs sind eigentlich überflüssig, kosten nur Geld, haken Checklisten ab und lassen sich zum Essen einladen.
Ja.
Liegt aber vielleicht auch daran, dass da jemand ein bisschen Frust hatte auf dieses Hype-Thema. Es ist ja tatsächlich, glaube ich, wirklich so, also auch wenn man so oft hört, so ja, beleg diesen Kurs und du verdienst danach sechsstellig im Bereich Cybersecurity.
Ja, aber es ist auch den Hörern nicht entgangen, dass du das schon mal gesagt hast und irgendwie haben sich die Leute angesprochen gefühlt. Das möchte ich dieses hier an dieser Stelle mal sagen. Keiner unserer aktuellen Hörer ist hier gemeint.
Nein. Alles gut. Ja. Aber einen habe ich noch. Das ist nämlich mein persönlicher Aufreger der Woche.
Du hast nur einen Aufreger der Woche.
Ich habe sonst auch immer nur einen. Aber du, nur jetzt, Moment, du hast jetzt, nur weil du jetzt mal zwei hast, ne?
Okay.
Also, sehr lustig übrigens, und zwar bekamen wir, also wir sind ja Cloud Service Provider, Microsoft, das heißt Kunden oder wir können für Kunden in deren Tenants Lizenzen buchen, wir sind für die Ansprechpartner, alles schick. Jetzt bekamen wir, weil wir indirekter CSP sind, wir sind ja ein kleiner Laden, bekamen wir von einem größeren Direct Reseller E-Mails, hey, hallo, wir haben hier folgende Tenants, da sind Global Admins nicht durch MFA geschützt.
Pfui.
Den einen Kunden mit seinem Tenant, den konnten wir erfolgreich bekehren. Und bei dem anderen Tenant war ich ein bisschen irritiert, dass es dort angeblich Global Admins geben soll, die keine MFA haben. Daraufhin habe ich nachgeschaut und bekam direkt Puls, weil es gab tatsächlich einen Global Admin, der keine MFA aktiviert hatte. Und das war der Initial-Admin von unserem CSP-Partner, der uns die E-Mail geschickt hat, dass es dort einen Global Admin gibt, der kein MFA hat. Daraufhin
Eigentor,
genau. Ich habe dann auch freundlich auf diese E-Mail geantwortet und guckt nach. Hier, hallo Leute, ich habe diesen Global Admin gefunden mit diesem Namen, der kein MFA hat. Könnt ihr mir das erklären? Daraufhin bekam ich von einem ganz anderen Menschen von dieser Firma eine E-Mail. Ja, rufen Sie mich doch mal an, das können wir bestimmt klären. ich habe daraufhin unmissverständlich klar gemacht, dass ich nicht telefonieren möchte, sondern wissen will, ob ich diesen Admin einfach wegschmeißen kann oder ob der gebraucht wird. Und wenn ich den brauche, dann mache ich da MFA an. Ja, daraufhin bekam ich dann nur den Hinweis, nee, den können Sie wegwerfen. Habe ich weggeworfen, er ist nicht wiedergekommen. Mal gucken, was passiert. Ich fand das ein bisschen...
Das ist ein kleines Eigentor.
Ein
bisschen dumm gelaufen.
Dumm gelaufen ist es aber auch bei dir.
Ich hatte am Freitag ein Meeting, wo ich hinterher rauskam und dachte, das habe ich jetzt nicht alles gehört. Kurzer Hintergrund. Also Kunde hat mir erlaubt, darüber zu reden. Zumindest auf meine Teams-Anfrage, ob ich das als Aufreger der Woche nehmen darf, hat er mir ein Herzchen geschickt. Das war, nehme ich mal als ja. Und am Freitag ein Meeting mit einem unserer Lieblingskunden und einer dritten Firma, die eine Software implementiert bei diesem Kunden. Ich werde jetzt wieder irgendwie sagen, was für eine Software es ist. Das ist schon was Namhaftes, das kennt man, aber werde ich aus Gründen nicht nennen. Und da ging es jetzt eigentlich nur darum, von der Testumgebung in die Prod umzuschalten. Ne? So wie man das halt macht. Wir haben jetzt mal ein Weilchen getestet im breiten Feld. Und dann stellen wir das halt jetzt in Prod um. So weit, so gut. Wir hatten ein bisschen Wartezeit, weil dann musste irgendwie eine Instanz zurückgebaut werden und dann da irgendwas anderes, und das war ein bisschen Wartezeit. Und ich sagte so, während wir hier warten, können wir mal darüber reden, dass, Klammer auf, ich mache bei dem Kunden auch so ein bisschen AD-Sicherheit, Auditing, und mir war, da war es aufgefallen, können wir mal darüber reden, dass hier irgendwie LDAP über Port 389 und so, und können wir das ändern? Und was müssen wir tun, um das zu ändern? Jetzt? Aber wenn wir jetzt den Pod umschalten. Und da kam vom anderen Ende folgender Satz. Ach, ist doch nicht so wichtig. Das ist ja alles nur intern. Und ich dachte bei mir, also zum Glück hat darauf dann sehr schnell der Kunde geantwortet, bevor, ich glaube, er hat mich einatmen hören und dachte, ich sage nicht lieber was. Nein, das ist echt so 6 Sätzen. Ne? Zero Trust nicht verstanden, wahrscheinlich noch nicht mal, gelesen.
Ja, richtig. Ja. Ne? Also Zero Trust heißt ja auch, bitte innerhalb des eigenen Netzes, ne, alles verschlüsseln, alles authentifizieren.
Ja, Zero Trust halt. Ne? Genau. Vertraue keinem Benutzer, keinem Client, keinem Server, keinem Switch meinetwegen, keiner, ne?
Genau, also nichts. Es gibt auch überhaupt keine...
Gehe davon aus, dass das morgen kompromittiert wird.
Genau, es gibt überhaupt keine Begründung, warum ich auch innerhalb meines Netzes nicht verschlüsselte Protokolle nutzen sollte.
Genau.
Außer für irgendwelchen Legacy-Kram, den ich vielleicht irgendwann mal hoffentlich loswerde.
Mhm. Also Kunde hat dann nur darum gebeten, dass wir das doch machen, weil auch gerne intern möchten wir auch gerne verschlüsselt arbeiten. Holte dann aber aus und erzählte dann gleich von meinem zweiten Aufreger der Woche. Und sagte dann, ja, ich habe da folgendes Problem. Ich habe hier diesen ne, ich hatte hier so einen Admin-User und irgendwie, dann klappte irgendwie Login nicht und dann habe ich hier mir so einen anderen User angelegt und dem die gleiche E-Mail-Adresse gegeben wie meinem Admin-User, habe mich damit eingeloggt und siehe da, ich hatte Admin-Berechtigung in dem System.
Moment, 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 Moment. Du hast einen User, der ist nicht privilegiert.
Ja, der ist nicht privilegiert. Du gibst ihm die E-Mail-Adresse eines Admins.
Der hat die E-Mail-Adresse schneidereit@irgendwas.
Genau. Mhm.
Und dann legst du einen Admin-Benutzer an, gibst dem auch die E-Mail-Adresse schneidereit@irgendwas und dein nicht privilegierter Benutzer hat Admin-Rechte. Mhm. What the fuck?
Oder andersrum halt, du nimmst dem anderen die E-Mail-Adresse weg. Also wenn ich ja schon da bin, dass ich irgendwie E-Mail-Adressen ändern kann. Ich bin zum Beispiel ein Admin
dort. Was ist denn da schiefgelaufen?
Ja, wie sag ich denn das? Ich weiß, was da schiefgelaufen ist.
Jetzt
ich werde das jetzt aber nicht sagen.
Okay. Nein, du nennst auch den Hersteller
nein,
nicht.
Nein, wir nennen die Software nicht. Das machen wir gleich off the record. Und dem Kunden sage ich das auch mal off the record. Ich weiß, wo das passiert. Sprich mich mal an.
Ja gut, was machst du in so einem Fall? Ne? Also ich meine, das ist ja nur wirklich, das ist ja schon mega Schnitzer.
Das ist schon
ne?
Mühsam. Ich meine, du musst dafür privilegiert sein, eine E-Mail-Adresse in einem User-Objekt zu ändern. Ist ja nicht jeder.
Okay, ja, aber der aber Punkt trotzdem, ist ja immer der, wenn solche Lücken bekannt sind, dann fehlt ja nur noch quasi der Weg, um sie auszunutzen. Also das ist jetzt vielleicht kein Ding, was man irgendwie, also klar, das ist jetzt keine CVE 9,8 von 10, weil das ist ja eine Lücke, da muss ich ja theoretisch authentifiziert sein, ich muss Admin-Rechte haben, um mir einen Admin-User zu bauen. Ne?
Ja.
Aber das, hast du schon mal überlegt, das irgendwie mal dem Hersteller zu melden? Also ist das ein Bug oder ist das ein Config-Fehler?
Ich will das jetzt nicht sagen.
Okay.
Nein, es steht so im Implementierungsgeit von der Software tatsächlich drin. Es gibt
ja,
ein Stück,
aber
was tatsächlich drin. Ja,
dem
ja,
Hersteller
ja,
mal
ja,
sagen,
ja,
so, vielleicht nicht.
Ja. Wie gesagt, lieber Kunde, sprich mich an. Du weißt, dass du gemeint bist gerade, also
hey. Ja gut, das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, damit lässt sich bei einem Initial Access Broker Geld mit verdienen, also müssen wir doch weiter arbeiten gehen.
Man könnte meinen, wir haben Spaß daran.
Ja, an sowas nicht.
Am Arbeiten.
Ja, aber nicht an sowas.
Ja.
Also das ist ja, nee. Aber gefühlt haben wir uns jetzt in dieser Folge schon wieder ein bisschen sehr viel aufgeregt. Es ist nicht alles so schlimm, wie es ist.
Ich tröste mich immer ein bisschen damit, dass da reichlich Leute dann draußen sitzen und auch sagen, oh nein, wie können sie nur und
nein, also ne, mit uns an der Stelle dann auch bitte nicht falsch verstehen. Das ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt irgendwie von oben herab auf solche,
Sachen
herabblicken. Also ich glaube schon, wir sind da, also das ist zumindest meine persönliche Haltung. Also ich freue mich da auch mal über den Austausch mit anderen Softwarefirmen.
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte ein positives Beispiel erzählen. Genau, gleicher Kunde, anderes System, andere Software, andere Firma, egal. Aber ich bin dann auch wirklich freudig angetan, wenn mir jemand schreibt, gucken Sie mal, wir möchten gerne hier SSO mit Ihrem ADFS machen, das ist unsere Federation Metadata URL, bitteschön, und ich würde das gerne mit LDAPS machen. Und ich denke mir, perfekt, genau so hätte ich das gerne von allen. Und es ist ein bisschen schade einfach und es regt mich tatsächlich ein bisschen auf, dass halt, ich muss jetzt TikTok zitieren, excuse me, wir haben 2022, dass das 2022 noch nicht bei jedem Softwarehaus oder Systemhaus und so weiter angekommen ist, dass man solche Dinge wie unverschlüsseltes LDAP einfach nicht mehr macht.
Nee, überhaupt, dass man halt einfach mehr Wert auf Security legt.
Ja.
Ich meine, wir sind keine Security-Bude, wir sind eine Infrastruktur-Bude.
Mhm.
Und deswegen haben wir auf das Thema Security da vielleicht auch immer einen etwas anderen Blick. Ne? Also ist ja immer so schön, dass man sagt, ne, hart, härter, kaputt. wir machen es halt nur härter, aber nicht kaputt.
Meistens.
Aber ja, leider sieht man es halt in beiden Extremen auch immer wieder im Markt. Und wir haben 2022, da würde ich mir halt auch wünschen, dass das etwas mehr in den Fokus rücken würde, auch um mir meine eigene Freizeit nicht zu verhageln, denn ich weiß, wo das Telefon klingelt, wenn irgendeiner meiner Kunden hops genommen wird. Und das Schlimme ist ja, da muss ja noch nicht mal der Kunde oder ich was falsch gemacht haben, sondern möglicherweise ist es dann eben ein Stück unsichere Software, die von extern erreichbar war. In diesem Sinne, Das war jetzt wieder ein bisschen ernüchternd zum Ende. Wir sollten echt gucken, dass wir...
Vielleicht müssen wir den Aufreger der Woche an den Anfang stellen.
Genau. Ja. Und dann vielleicht irgendwie so das, ne? Irgendwas so
ein
Schönes.
Bisschen Downer zum Ende.
Sowas Schönes zum Ende. Vielleicht müssen wir das nochmal ändern.
Ja, müssen wir uns mal zusammensetzen, mal gucken.
Genau. In diesem Sinne haben wir jetzt wieder zwei Wochen Zeit, um uns von diesem Downer zu erholen.
Zwei Wochen. 14 Tage, Leute, ne?
Genau. Ja, in diesem Sinne, bleibt alle gesund, bleibt uns treu. Mhm. Schaut in die Shownotes. Lasst mal was wegen Merch oder so da, was ihr da spannend fändet. Ich mag den Gedanken, in Zukunft Wartungsfenster, Tassen bei Kunden zu sehen. Bleibt gesund, bleibt uns treu.
Habt eine
schöne Zeit und bis in zwei Wochen.
Macht's gut. Tschüss.